Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt sie Antran. Guten Tag. Lüchte, Bergisch Gladbach und Münster sind zu Symbolorten geworden, wenn es um sexuelle Gewalt an Kindern in NRW und ganz Deutschland geht. Nun hat ein Untersuchungsausschuss im Düsseldorfer Landtag erneut Fehler in einem Jugendamt aufgedeckt. Wir sprechen gleich mit dem Obmann des Ausschusses. Sprengstoffanschläge auf Asylbewerberheime und politische Gegner. Mit diesen Straftaten wollte die rechtsterroristische Gruppe Freital ein Klima der Angst schaffen. Heute fiel ein weiteres Urteil gegen Mitglieder und Unterstützer der Gruppe. Dazu später mehr. Und Hunde, die Infizierte schnüffeln, die gibt es wirklich. In Hannover ist das Ganze schon erprobt. Über die Corona-Spürnasen berichten wir am Ende der Sendung. Nordrhein-Westfalen arbeitet in den letzten Jahren drei besonders schwere Fälle sexueller Gewalt an Kindern in Lüchte, Bergisch Gladbach und Münster auf. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, sprach kürzlich von einer Kinderschutzkatastrophe. NRWs Innenminister Herbert Reul hat den Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern mittlerweile zur Chefsache erklärt. Im Düsseldorfer Landtag tagt auch ein Untersuchungsausschuss zum Thema. Es geht unter anderem um systematische Fehler in den Behörden. Gestern hat der Ausschuss wieder getagt und erhebt neue Vorwürfe gegen das Jugendamt in Höxter. Obwohl das Amt gewusst hat, dass der Vater eines späteren Opfers wegen sexueller Gewalt an Kindern vorbestraft ist und trotz einer Meldung der Grundschule wegen Kindeswohlgefährdung, hat die Behörde das Kind nicht geschützt. Es zum Beispiel in Obhut genommen. Marc Lürbke ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Landtag und Obmann im Untersuchungsausschuss. Mit ihm spreche ich jetzt live am Telefon. Guten Tag.
Hallo, Frau Tran.
Herr Lürbke, welche Fehler hat der Untersuchungsausschuss da konkret offengelegt gestern?
Ja, vielleicht vorweg. Also ich glaube, dass die Arbeit dieses Untersuchungsausschusses extrem wichtig ist, weil es darum geht, wirklich die Kinder bestmöglich zu schützen vor diesem abscheulichen Missbrauch, der ja leider in Lüchte, in Bergisch Gladbach, Münster offenkundig geworden ist, aber ich glaube auch vielfach in der Gesellschaft stattfindet. Deswegen ist die Arbeit so entscheidend. Und Sie sagen zu Recht, Fehler, ja, es muss darum gehen, zu schauen, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass über so lange Zeit auf dem Campingplatz die Geschehnisse dort nicht entdeckt worden sind. Und vor allen Dingen der Blick nach vorne, was müssen wir tun, was muss in den Behörden besser laufen, damit sich so etwas nicht wiederholt. Und dazu haben wir jetzt schon verschiedene Zeugen befragt, sehr viele. Es ist ein straffes Programm, was ihn oftmals auch ganz schön mitnimmt. Ich bin selbst Familienvater von zwei kleinen Kindern. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, und dass wir diese Aufgabe annehmen und unsere Kinder besser schützen. Bei den Fehlern, wie gesagt, es muss darum gehen zu schauen, wie sind die Versäumnisse. Gestern stand konkret das Jugendamt Höxter im Blick. Und in der Tat, es gab verschiedene Verdachtsmeldungen über die Jahre, die da nicht konkret verfolgt worden sind.
Aber warum wiederholt sich das Ganze? Fehler in den Jugendämtern, das ist ja nichts, was uns neu ist. Warum passiert das immer wieder?
Wir haben jetzt das Jugendamt Höxter, ist im Grunde das dritte Jugendamt, das wir uns anschauen bei der Arbeit in diesem konkreten Fall um die Geschehnisse auf dem Campingplatz. Wir haben vorher das Jugendamt im Kreis Lippe uns angeschaut oder auch Hameln-Pyrmont. Und man erkennt fast ein Muster. Über die Jahre hinweg gibt es immer wieder Meldungen. Es gibt konkrete Verdachtsmeldungen, es gibt Hinweise von besorgten Bürgern, Menschen, die dort in Kontakt sind, die etwas sehen von Schulen an die Jugendämter, an auch Polizei. Und diese Meldungen werden nicht verfolgt oder sie werden nicht untereinander ausgetauscht. Und so lähmt sich das System ein Stück weit selbst. Und das scheint fast System zu haben. Und das haben wir auch gestern wieder festgestellt.
Sie sprechen von Mustern und von System. Jetzt ist der Minister, der für die Jugendämter zuständig ist, Joachim Stamm, Familienminister, und auch Ihr Parteikollege. Was hat er oder haben Sie konkret gegen dieses Behördenversagen getan als Politiker?
Also wir werden nicht warten, bis dieser Untersuchungsausschuss beendet ist, sondern das laufen ständig, permanent bereits hier im Landtag, parlamentarisch und in den Ministerien Gegenmaßnahmen. Sowohl das Kinderministerium als auch das Innenministerium haben auf den verschiedensten Ebenen hier schon Stellschrauben gedreht, dass sich diese Abläufe in den Behörden so nicht wiederholen können.
Was denn konkret?
Konkret geht es darum, dass man eine andere Fachaufsicht hat, dass man in den Jugendämtern die bessere Vernetzung der Informationen sicherstellt, insbesondere beim Bereich der Polizei ist Nordrhein-Westfalen mittlerweile federführend, was Personalansätze für die Bekämpfung von Kindesmissbrauch betrifft, was auch Technik betrifft, weil es geht ja um eine Flut von Daten, die ausgewertet werden müssen, das ist nicht ganz einfach. Also ich glaube, hier haben wir schon natürlich verschiedenste Dinge eingestielt, aber ich bin ehrlich, das ist auch nicht mal eben ein Sprint, sondern es ist ein Marathon, der hier zu gehen ist. Aber wichtig ist, dass das jetzt auch in der Mitte der Gesellschaft geschieht, dass alle besser hinschauen, dass alle sensibilisiert sind auch für diese Fragen, damit hier auch ein Umdenken stattfindet.
Sie sagen, alle sollen sensibilisiert sein, aber wer dafür natürlich speziell ausgebildet sein sollte, sind die Jugendämter. Ich spreche es nochmal an und hier geht es um Personalmangel und Weiterbildung. Was ist denn da geplant oder auch schon in die Wege geleitet?
Also das erleben wir immer wieder auch in den Befragungen der Zeugen aus den Jugendämtern, dass es erheblichen Nachholbedarf auch bei Schulung und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, gerade im Bereich sexueller Missbrauch. Mich erschüttert auch ein Stück weit, wie distanziert dann hier berichtet wird über sexuellen Missbrauch. Viele können noch nicht mal den Begriff sexuellen Missbrauch in den Mund nehmen. Ich glaube, das ist schon ein Fehler. Also ich verstehe, dass das jedem unangenehm sein kann oder ist. Aber gerade bei den Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfe ist das fatal. Denn das führt dazu, dass gerade dann Informationen nicht weitergegeben werden sind. Ich mache es ganz konkret an dem Beispiel Höxter, was wir hier erlebt haben. Wir haben eine Meldung einer Grundschule. Da ist ein 7-jähriges Mädchen, das, was Sie angesprochen haben im Vortext. Und die Grundschule meldet an das Jugendamt. Bitte, dieses Kind, wenn es von dem Campingplatz zurückkommt, es ist verändert, es ist sonst fröhlich, dann ist es verändert. Das Kind sagt, ihm tut der Popo weh, es hat einen starren Blick, es möchte sich beim Schwimmen nicht mehr ausziehen und will sich von dem Mann nicht kitzeln lassen. Reaktion des Jugendamtes, ja, wir gehen zum Arzt, sagen dem Arzt aber gar nicht so richtig, worum es hier eigentlich geht, installieren eine Familienhilfe, die soll dann in die Familie hineingehen und schauen, was ist da eigentlich los. Sagt der Familienhilfe aber nicht, dass es um sexuellen Missbrauch geht. Wissen Sie, das sind diese Punkte, die ich meine, dann fallen die Kinder durchs Raster und das darf nicht passieren. Auch die Polizei ist nicht eingeschaltet worden an der Stelle.
Und wie soll es jetzt weitergehen?
Wichtig ist, dass dieser Kampf gegen Missbrauch wirklich, der Minister Reul sagte, es wird zur Chefsache. Es muss auf allen Ebenen geführt werden. Wir haben hier im Landtag, wir stehen ja noch am Anfang bei den verschiedensten Maßnahmen. Wir brauchen noch, es gibt eine Kinderschutzkommission, die wir eingerichtet haben, die verschiedene Vorschläge hier erarbeitet. Aber wie gesagt, wir warten nirgendwo drauf, sondern immer wenn ein guter Gedanke da ist, dann wird er auch umgesetzt. Und ich glaube, wir brauchen das große Umdenken auch in diesem Bereich. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen es jahrelang nicht betrachtet worden ist oder auch hier die Scheinwerfer drauf lagen. Aber das muss sich ändern und ändert sich meiner Meinung nach auch. Aber das betrifft insbesondere auch die Arbeit in den Jugendämtern, vollkommen zu Recht.
Sagt Marc Lürbke, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Düsseldorfer Landtag. Mit ihm habe ich über die Aufarbeitung des Falls sexueller Gewalt in Lüchte gesprochen und welche politischen Konsequenzen nun folgen sollten. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
NSU, Revolution Chemnitz, die Gruppe Freital. Rechtsextreme Terrorzellen treffen in Sachsen immer wieder auf fruchtbarem Boden. Im Sommer 2015 formierte sich die Gruppe Freital. Zusammen verüben die Rechtsextremisten insgesamt 5 Sprengstoffanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und politische Gegner. 2018 hat das Oberlandesgericht in Dresden 8 Angeklagte unter anderem wegen Bildung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 4- bis 10-jährigen Haftstrafen verurteilt. Heute nun folgte das Urteil in einem zweiten Prozess. Das Oberlandesgericht vergab Haft- und Bewährungsstrafen. Alexander Moritz hat den Prozess für uns verfolgt und ist jetzt live zugeschaltet aus Dresden. Herr Moritz, wie wurde das Urteil heute begründet?
Das Urteil hat erstmal sehr, sehr lange gedauert. Wirklich erst vor 10 Minuten ist hier nach über 2 Stunden die Urteilsbegründung zu Ende gegangen. Einfach, weil es auch um so viele Taten geht, diesen ganzen Komplex Gruppe Freital. Am Ende hat das Gericht heute 4 Haftstrafen verhängt. Allerdings ist es dabei unter den Forderungen der Generalstaatsanwaltschaft geblieben. 3 sind zur Bewährung ausgesetzt. Nur der Angeklagte Sebastian S. wird die Haft tatsächlich antreten müssen. 2 Jahre und 6 Monate für Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung mit dem Ziel, Sprengstoffanschläge zu verüben. Er selbst hat den Sprengstoff für mehrere Anschläge besorgt und war zum Beispiel auch an dem Sprengstoffanschlag auf das Auto eines linken Politikers direkt mitbeteiligt. Die anderen Angeklagten sind etwas milder davongekommen. Ferenc A., 2 Jahre Bewährung. Er war auch an dem Anschlag beteiligt, hat dann aber tätige Reue im Prozess gezeigt und eben auch ein Geständnis abgelegt. Anders war das bei dem ehemaligen NPD-Stadtrat Dirk A. Der hat im Prinzip gesagt, er hat von nichts gewusst, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Er war nicht direkt an den Taten beteiligt, hat aber in dieser Chatgruppe, die es gab, durch die das Ganze dann auch aufgeflogen ist, immer aktiv mitdiskutiert. Der Vorsitzende Richter sagt, dass er eben dort auch mit angestachelt hat, auch ganz gezielt mitbesprochen hat, wie man denn diese Sprengstoffanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, auf linke Politiker und politisch Andersdenkende durchführen könnte und hat sich eben dazu nicht bekannt, auch keine Reue gezeigt. Deswegen wird er zu 2 Jahren, allerdings auch ausgesetzt auf Bewährung, verurteilt. Und die 4. Angeklagte in diesem Prozess, Stefanie T., 6 Monate Bewährung wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, weil sie in diesem Chat immer mitgelesen hat. Sie war die Freundin eines bereits Verurteilten aus dem 1. Prozess und sie hat sich auch der Volksverhetzung strafbar gemacht. Auch das war ein Vorwurf hier, weil es eben ein Gruppenbild dieser Gruppe Freital gab, auf der sie mit dem Hitlergruß posiert haben und auch gemeinsam neben den Anschlägen Graffitis in Freital gesprüht haben mit flüchtlingsfeindlichen, menschenverachtenden Aussagen. Das wurde auch im Strafmaß mit berücksichtigt.
Der Spiegel schreibt im Vorfeld des Prozesses von der 2. Reihe der Gruppe Freital, die da auf der Anklagebank heute saß. Mit wem hatten wir es heute zu tun?
Diese 4 Angeklagten, naja, die 2. Reihe kann man eigentlich gar nicht so ganz sagen, weil diese Gruppe Freital eben ein Zusammenschluss war. Die Rädelsführer sind schon verurteilt worden, das ist richtig, aber 3 der 4 heute wurden eben auch wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Nur 1 war nur Unterstützerin. Das heißt, die haben sich schon auch an den konkreten Taten mitschuldig gemacht. Das hat das Gericht hier eben bei den Verhandlungen, die jetzt seit September gelaufen sind, auch ganz klar mit herausgearbeitet.
Und ist mit diesem Urteil jetzt alles gelöst? Alles wieder gut mit rechtsextremen Strukturen?
Das sicherlich nicht. Aus Sicht der Justiz ist die Aufarbeitung fast abgeschlossen. Vergangenen Dienstag ist noch ein 3. Prozess zum Komplex Freital gestartet. Da gibt es 3 Angeklagte im Zusammenhang mit einem Überfall auf ein alternatives Wohnprojekt hier in Dresden, wo eben auch Sprengsätze gezündet wurden. Da geht es dann auch um den Vorwurf des versuchten Mordes, der in diesem Prozess tatsächlich entkräftet wurde. Also den gab es auch, den Vorwurf, weil die Flüchtlingsunterkunft, die angegriffen wurde, da hätten Menschen versterben können. Dieser Vorwurf wurde aber nicht belegt. Mal sehen, wie es jetzt in dem 3. Prozess ist, der gerade erst angefangen hat. Dann ist es aus Sicht der Justiz aufgearbeitet. Es gibt allerdings noch viele ungeklärte Fragen, die hier auch die Opposition umtreiben. Zum Beispiel gab es bei den Ermittlungen offenbar Pannen. Es gab mögliche Verbindungen zu Polizeibeamten der Bereitschaftspolizei. Bei diesem Überfall auf das Wohnprojekt waren Personen der Gruppe Freital, dieser rund 20 Personen, beteiligt. Aber darüber hinaus noch 20 weitere Personen aus dem Hooligan-Spektrum der freien Kameradschaftsszene. Und die wurden eben nicht ausermittelt, wer das alles war. Insofern kann so ein Prozess einfach auch nicht alles aufdecken. Und man muss ja auch sagen, es gibt ein gesellschaftliches Umfeld, in dem sich diese Personen so radikalisieren konnten, dass sie es eben für eine gute Idee hielten, Sprengstoffanschläge gegen Sachen, aber im weiteren Verlauf dann eben auch gegen mitunter Inkaufnahme von Personenschäden durchgeführt haben.
Also die politische Aufarbeitung in Sachsen zu Rechtsextremismus und Rassismus dauert weiter an. Aus Sachsen berichtete Alexander Moritz. Hunde sind nicht nur treue Begleiter im Alltag, sie haben auch eine besonders feine Spürnase. Mit Training und Leckerli ist dann fast alles möglich. So erschnüffeln sie Sprengstoff, Verschüttete unter Lawinen und demnächst vielleicht auch mit SARS-CoV-2 infizierte Menschen. Eine Studie der Tierärztlichen Hochschule in Hannover legt das zumindest nahe. Wie das genau funktioniert und ob in Niedersachsen bald Corona-Spürhunde bei Großveranstaltungen oder an Flughäfen zum Einsatz kommen, Dietrich Mohaupt hat sich bei Zwei- und Vierbeinern schlau gemacht.
Filou ist eine junge belgische Schäferhündin. Normalerweise ist sie als Minenspürhund bei der Bundeswehr im Einsatz. Jetzt wartet eine ganz andere Herausforderung auf sie. Im Hörsaal der Tierärztlichen Hochschule in Hannover steht sie vor einem grauen Kasten mit insgesamt 7 Löchern.
Der Hund bekommt eben das Kommando zu suchen und dann sucht er die Löcher systematisch ab. Und in dem Loch, wo der positive Geruch erkannt wird, hält er eben seine Nase eine gewisse Anzeigezeit hinein. Bei uns waren es 2 Sekunden. Die Maschine piept, wenn der Hund lange genug im richtigen Loch verharrt hat. Und dann wird über den Futterauswurf Futter ausgeworfen und der Hund wird sozusagen dadurch belohnt.
Hinter dem richtigen Loch befindet sich eine mit Corona infizierte Speichelprobe, normalerweise. Bei dieser Vorführung sucht Filou nicht wirklich nach infektiösem Material. Sie ist dem speziellen Geruch eines zerschnittenen Gummispielzeugs auf der Spur, erläutert die Leiterin der Studie, Doktorandin Paula Jendrini. Nur im streng abgeschirmten Labor haben die Hunde tatsächlich nach Coronaviren gesucht und sie auch gefunden, mit einer Trefferquote von immerhin 94%. Nicht umsonst gelten Hunde als sogenannte Makrosmaten, griechisch für Großriecher.
Wir haben 100 Mikroliter Speichel benutzt. Das war ein 1x1 cm großes Wattepad, wo wir 3 Tropfen oder 2 Tropfen Speichel drauf getropft haben. Und das in 20 cm mit einer Membran dazwischen und einem Gitter. Und der Hund hat das trotzdem sicher angezeigt, und zwar sofort.
Eine absolute Topleistung. Dabei können die Hunde das Coronavirus selbst gar nicht erschnüffeln. Eigentlich ist sogar noch ziemlich unklar, was genau sie wirklich wahrnehmen.
Die genauen Moleküle, die der Hund erschnüffelt, sind nicht bekannt. Und man weiß auch, dass einzelne Viruspartikel haben ja keinen Stoffwechsel, die riechen wahrscheinlich auch nicht. Aber das Virus befällt die Zellen. Und der Zellstoffwechsel wird durch die Infektion verändert. Und das sondert andere organische Substanzen ab, die der Hund dann erschnüffelt.
Für jeden Treffer spuckt der graue Kasten Futter als Belohnung für Filou aus. Das weiß sie ganz genau. Und das genießt sie auch hörbar. Lernen kann das jeder aufgeweckte Hund, außer Vertreter von Rassen mit stark deformierten Nasen wie Mops und Boxer zum Beispiel. Im Prinzip kann das ganz schnell gehen.
Innerhalb von 6 Tagen ungefähr hat der Hund sich komplett daran gewöhnt und mit diesem Ersatzgeruch und dann 8 Tage spezifisches Training mit Coronaviren und dann ist der Hund einsatzbereit.
Trotzdem warnt Sebastian Meller vor allzu großen Erwartungen an den möglichen Einsatz der Hunde im Kampf gegen die Pandemie. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter hat er die Studie von Anfang an begleitet. Man müsse das aktuelle Ergebnis richtig bewerten, mahnt er. Das Zusammenspiel mit anderen Testverfahren, wie dem sogenannten PCR-Test, sei entscheidend.
Den PCR-Test wird natürlich nichts ersetzen, das ist momentan der Goldstandard. Aber durch die Schnelligkeit der Hunde und durch die tatsächlich doch hohe Sicherheit, die Hunde dann an den Tag legen in der Detektion, denken wir, dass wir damit durchaus einen Beitrag leisten können, die Testsituation zumindest auch zu entlasten.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass auch die Politik bereit ist, den nächsten Schritt beim Thema Corona-Schnüffelhunde zu gehen. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil scheint da nicht ganz abgeneigt zu sein.
Ich bin wirklich beeindruckt von dem, was ich hier gesehen habe. Wenn ich es recht verstanden habe, dann sind jetzt die wissenschaftlichen Forschungen so weit, dass sie Gegenstand einer Machbarkeitsstudie werden können. Das brauchen wir in jedem Fall.
Und genau darüber wurde am Rande der Veranstaltung schon intensiv gesprochen. Gemeinsam mit Vertretern der Bundeswehr und der Tierärztlichen Hochschule hörte der Ministerpräsident sich Vorschläge von Konzert- und Eventagenturen aus der Region Hannover an, die den Einsatz von Hunden für das Massenscreening bei Großveranstaltungen planen. Man wolle möglichst schnell entsprechende Möglichkeiten prüfen, so Stefan Weil. Er könne sich zum Beispiel Probeläufe an Schulen vorstellen, vor allem auch bei kleineren oder mittelgroßen Veranstaltungen sei das sicher vorstellbar. Allerdings:
Mir fehlt im Moment die Fantasie, gewissermaßen Stadionkonzerte auf diese Weise mir vor Augen zu führen. Ob diese Hoffnungen, die wir haben, sich realisieren lassen. Das muss dann aber tatsächlich in einer entsprechenden Machbarkeitsstudie beurteilt werden.
Die belgische Schäferhündin Filou übt derweil fleißig weiter. Schließlich soll ja künftig bei Veranstaltungen oder bei Einreisekontrollen auf dem Flughafen alles reibungslos funktionieren.
Da war sie sich kurz unsicher, hat noch im nächsten Loch geschnuppert und dann gemerkt, ach nee, es war doch das andere und ist wieder zurück.
Über Corona-Schnüffelhunde berichtete Dietrich Mohaupt aus Hannover.